Aufgaben und Funktionen von Ritualen nicht nur im Jugendalter. Jugendalter, Rituale, Rituale im Jugendalter. Worum kann es denn da überhaupt gehen? Ich möchte Ihnen zunächst mal vier Beispiele kurz schildern, die Sie vielleicht kennen, die Sie vielleicht von Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern kennen, die Sie kennen. Wacken! Anfang August, vielleicht haben es manche von Ihnen mitbekommen, auch in diesem Jahr wieder über 75.000 Jugendliche, überwiegend jugendliche Heavy-Metal-Fans, diesen Ruf laut und live an diesem legendären Ort in Schleswig-Holstein in Wacken gebrüllt. Sie haben ihren Arm dazu nach vorne gestreckt und diese Pommesgabel gemacht, die eigentlich ein satanistisches Zeichen ist und zu dem passt, was das Großsymbol dieses Ereignisses ist, dieser Stierkopf, den Sie da sehen. Wenn die Ekstase so richtig groß ist, dann fängt er sogar Feuer und das ist dann der Höhepunkt des Exzesses, der dort jedes Jahr stattfindet. Interessant ist, dass dieses Massenritual ganz auf die dunklen Seiten des Lebens gerichtet ist. Wer hierher kommt, der ist vorbereitet, inhaltlich und äußerlich. Der kennt sich aus in den Mythen und Dramen von Gut gegen Böse, von Göttern, Menschen und Dämonen und zieht sich auch so an und hört entsprechend die Musik, die dazu passt und freut sich für 2, 3, 4 Tage in diese Gegenwelt des Alltags abtauchen zu können. Natürlich fließt das Bier in Strömen. In diesem Jahr war der Schlamm, der immer dazugehört, besonders intensiv. Und dann am Ende ist es auch die Lautstärke der Heavy-Metal-Musik, die diesen ritualisierten Exzess prägen. Wacken. Ein Ritual. Schließt die Reihen, treu lasst uns sein. Trifft uns auch Spott, treu unserem Gott, mutig voran. Kennt das jemand von Ihnen? Haben Sie schon mal gehört? Es gibt tatsächlich noch einige Jugendgruppen, junge Gemeinde heißen die oft, vor allem im ostdeutschen Raum, die mit diesem Satz ihre Gruppenstunden oder ihre Treffen beenden. Meistens stellen sie sich dabei eng aneinander in einen Kreis, fassen sich an den Händen oder breiten die Arme vor der Brust, kreuzen sie zusammen und sprechen diese Sätze. Sätze, die schon eine Geschichte haben, die stammen aus der Zeit der bekennenden Kirche. Dort waren das die Sätze zur Abgrenzung und zum Mutmachen. Eine hohe Bedeutung hat es für diese Gruppen bis heute, auch wenn die äußere Situation schon lange natürlich nicht mehr der Ursprungssituation gleicht und auch nicht mehr der Verfolgungssituation oder zumindest der Marginalisierungssituation in der ehemaligen DDR. Von Gruppenkohäsion spricht die Sozialpsychologie in diesem Zusammenhang, vom Wir-Gefühl, das durch solche Sätze zum Ausdruck kommt. Interessanterweise hat man mittlerweile aber herausgefunden, dass diese Sätze allein gar nicht so viel Wirkung zeigen. Also so ein Satz allein und dieses Ritual, wenn man das lassen würde für die Jugendlichen, dann würde das in relativ wenig Zeit auch in der Wirkung schwinden. Es braucht noch etwas dazu, und da sind wir wieder bei der Ursprungssituation, es braucht konkrete Herausforderungen, dass diese die Gruppenkohäsion stärkenden Rituale wirken. Und da sind wir bei Ritualen, die Sie wahrscheinlich auch kennen, zum Beispiel im Sport. Gutes Beispiel ist immer American Football, das Huddle, wo die alle plötzlich zusammenstehen, sich zusammenraufen und irgendwann brüllend auseinandergehen. Aber Sie kennen das vielleicht genauso von Chören oder Theatergruppen vor Auftritten, also Gemeinschaftsrituale, die einen nochmal einschwören auf eine Aufgabe, auf eine Herausforderung, die jetzt da steht. Und diese Sätze im christlichen Raum eben historisch auch eine große Herausforderung zu bestehen unter den Anfechtungen. Ich habe diesen Stoffelefanten mitgebracht, weil ich ihn im Kleinkindalter von meiner Mama geschenkt bekommen habe und er mich durch meine Kindheit begleitet hat. Das sagt eine Jugendliche in Erfurt bei der Feier der sogenannten Lebenswende im Erfurter Dom. Sie zeigt damit, was ihr wichtig war, durch ihre ganze Kindheit hindurch. Und sie fragt im Anschluss, was kommt denn jetzt? Was soll denn jetzt für mich wichtig werden? Seit 1998 wird im Erfurter Dom und mittlerweile auch an verschiedenen anderen Orten, vor allem in Ostdeutschland, ein solches Ritual der Jugendlebenswende gefeiert. Ein Ritual, was kirchlich initiiert ist tatsächlich und bewusst ansetzt zwischen Kommunion, Konfirmation und Jugendweihe. Es lädt Jugendliche ein, den Übergang von Kindheit ins Erwachsenenalter zu begehen. Vielleicht haben Sie in dieser Themenwoche der ARD, die vor einiger Zeit war, zum Glauben, die eine Dokumentation gesehen, Land ohne Glauben, die Ostdeutschland bereist hat. Da war ein Magdeburger Gymnasium und da haben die das auch gezeigt, wie sie mit Jugendlichen diese Lebenswende feiern. Überhaupt erstmal planen, denn das ist das Besondere daran, die Jugendlichen treffen sich lange vorher und bereiten alles selbst vor. Also es ist noch nicht mal so, dass es wie bei uns im Konfirmandenunterricht ist, dass da sehr geprägte Curricula sind, sondern die Jugendlichen bestimmen selber, was sie in der Vorbereitung besprechen wollen und sie gestalten dann ihr Ritual selbst. Sie reden über den Sinn des Lebens und ihre Werte, ihre Ziele und Träume und wie sie dann das zum Ausdruck bringen können in so einem Ritual. Sie würden nie zur Konfirmation gehen oder zur Kommunion, das wäre ihnen viel zu kirchlich. Sie würden aber auch nicht zur Jugendweihe gehen. Das wäre ihnen zu wenig. So die Aussagen dieser Jugendlichen, die mal befragt wurden. Sie haben ein großes Bedürfnis, den Übergang zu gestalten. Und hier haben sie anscheinend eine Form gefunden, die ihnen angemessen ist. Das ist gerade im ostdeutschen Kontext interessant. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück, weil wir ja hier mit einer Gegend zu tun haben, wo sozusagen der Abbruch von religiöser Sozialisation noch viel, viel stärker zu spüren ist, viel vehementer ist, als das jetzt so langsam natürlich auch in den westdeutschen Gebieten der Fall ist. Ein viertes Beispiel. Gott, ich muss diese Arbeit bestehen. Ich will raus hier. Ich will studieren. Wenn es dich gibt, so hilf mir auch dieses Mal. Die 16-jährige Jelena spricht diese Worte und macht danach alles so wie immer vor Prüfungen. Die Kerze anzünden, das Tuch mit dem Engel auf die ganz bestimmte Weise falten und in ihre rechte Hosentasche stecken. Dazu die Muschel vom Ostseeurlaub vor 3 Jahren, dann noch die Kette mit dem Glücksbringer von ihrer Großmutter. Alles so wie immer. Und wenn was dazwischen kommt, nochmal von ganz vorne. Das beruhigt sie. Das gibt ihr Sicherheit. Sie glaubt weder wirklich an Engel noch an einen Gott, zumindest nicht so, wie es die Christen tun. Aber dieses Ritual ist ihr lebenswichtig geworden. Und vielleicht sind diese Rituale die häufigsten, die es so gibt unter Jugendlichen. Diese Rituale, die sie sich selbst ausgesucht haben, die sie selbst zusammengestellt haben, von denen manchmal nicht einmal die Eltern oder beste Freunde wissen, dass sie sie vollziehen. Wahrscheinlich kennen Sie alle Schülerinnen und Schüler, die ganz Ähnliches vor Prüfungen machen. Aber vielleicht kennen Sie das gerade nicht, dass die das machen. Auch dazu später noch mal ein bisschen mehr. Denn es gibt eine aktuelle Studie, ich habe das Buch auch mitgebracht, zu Religiosität und Ritualen im Jugendalter, die sich bewusst mit so Einzelritualen beschäftigt. Ganz spannend. Wenn Sie mögen, kann ich das auch rumgehen, dann können Sie das einmal. Vier Beispiele, wahllos, die alle Aspekte haben von Ritualen, die Jugendliche vollziehen, die wichtig sind. Ausstieg aus dem Alltag, aus dem Ersten. Gruppenzusammenhalt und Herausforderungen gemeinsam meistern im Zweiten. Eben die Sicherheit in einer Situation von Angst im vierten Beispiel. Alles Aspekte und die Gestaltung von einem Übergang im dritten Beispiel. Aspekte, die zu Ritualen gehören. Und ich nehme mal an, Sie haben in diesen 1,5 Tagen schon andere Beispiele gehört, die das eventuell auch hatten und Sie kennen von sich selbst und von vielen Menschen aus Ihrem privaten Raum wie aus Ihrem Berufsleben solche Rituale. Vielleicht ist es auch viel weniger als das. Die Tasse Kaffee am Morgen, bevor der Rest der Familie aufwacht. Der Ringtausch bei der Trauung, der Glücksbringer im Auto, die Teambesprechung auf Arbeit, das Ende des Chores, der Übungsstunde, die Bestattung, der Ablauf eines Streites zweier Lebenspartner. Jeder Mensch kennt Rituale. Jeder Mensch vollzieht Rituale. Das Wort selbst ist ja eigentlich schon Alltagssprache, obwohl es so ein Fremdwort ist. Das ist so mein Ritual. Sie vielleicht selber auch schon mal gesagt, zumindest gehört. Es ist so unser Ritual. Jetzt war gerade wieder die Urlaubszeit, da gibt es das auch ganz viel. So machen wir das immer, bevor wir losfahren oder wenn wir angekommen sind. Was nun genau dieses Ritual jeweils ist und warum es ein Ritual ist, beschreibt sich aber dann doch nicht immer so einfach. Viele würden wahrscheinlich dem folgenden Satz zustimmen: Ein Ritual ist eine Handlung, die regelmäßig passiert. Ein Ritual ist eine Handlung, die regelmäßig passiert. Passt so? Ein bisschen Skepsis hätte ich auch, weil es könnte einem sofort einfallen, na gut, das Leeren einer Mülltonne durch den Müllmann ist auch eine Handlung, die regelmäßig immer gleich passiert. Da würden wir wahrscheinlich und er selbst auch nicht vom Ritual sprechen. Also gut, Regelmäßigkeit allein kann es nicht sein. Vielleicht ist deshalb manches streng genommen auch gar kein Ritual, von dem wir sagen, dass es unser Ritual wäre, sondern es ist schlicht Routine. Und Routine ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Auch Routine hilft mir zu leben. Gibt es also weitere Merkmale, die routinisierte Handlung erst zu einem Ritual machen? Müssen es beispielsweise mehrere Beteiligte sein? Geht ein Ritual nur dann, wenn mindestens zwei oder mehr Personen dabei sind? Wie ist es denn dann mit dem Kaffee am Morgen, bevor die Familie aufwacht? Oder mit dem stillen Gebet vorm Zu-Bett-Gehen? Muss das, was im Ritual passiert, vielleicht eine Bedeutung haben, die über den Alltag hinausgeht? Und eben nicht nur das meint, was gerade passiert. Was ist dann mit dem Ehestreit? Mit der Teamsitzung auf Arbeit? Oder muss es vielleicht eine feierliche Prozedur geben? Traditionell geprägte Worte, ein Ablauf, den man eben so macht, weil er schon immer so gemacht wird. Aber was ist dann mit dem frei erfundenen Gebet? Was ist mit dem persönlichen Glücksbringer? Und ich nehme an, Sie vermuten richtig, wenn Sie jetzt annehmen, dass all diese Facetten im Rahmen der unterschiedlichen Ritualdimensionen alle schon mal benannt sind und dass es entsprechend verschiedene Definitionen in der Geschichte der Definition von Ritualen gibt, die das unterschiedlich betont haben. Und dass es deshalb eine Entscheidungsfrage ist, was genau denn als Ritual bezeichnet werden soll. Oft ist es eine Erkenntnisfrage, das kennen Sie vom Religionsbegriff am Ende auch. Was ist denn Religion? Oft ist es auch ein bisschen das, was ich gerne möchte, dass ich das finde. Und vielleicht ist das bei Ritualen auch so. Auch hier reicht das Spektrum von einem weiten Begriff, der tatsächlich sehr dicht an routinisierten Handlungen ist, bis hin zu einem engen, sehr klar bestimmten Verständnis. Demnach sind Rituale tatsächlich durch wiederkehrende Handlungsmuster ausgezeichnet, die mit Symbolen verbunden werden, die über konkrete Handlungen in Raum und Zeit hinausragen und damit dann sinngehalte Deutungen transportieren, die mit besonderen Wirkungen für die Teilnehmenden verbunden sind. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar Erkenntnisse aus der Forschungsgeschichte vorstellen. Eine Frage, die sich ja in dieser Frage, was sind Rituale, zum Beispiel immer wieder stellt, ist, wie entstehen denn eigentlich neue Rituale? Also wenn man sagt, es muss traditionelle Formeln und geprägte Symbole geben, wie kann es denn sein, dass heute neue Rituale erfunden werden? Das passiert ja zum Beispiel. Ganz spannende Frage, die dabei immer mit berücksichtigt wird. Ein bisschen zur Begriffs- und Verwendungsgeschichte. Interessant, es gibt ja noch einen zweiten Begriff, der da mit diesem ersten des Rituals eng verbunden, ja wortgeschichtlich gar nicht zu trennen, ist der des Ritus. Ritus und Ritual. Sprachgeschichtlich den gleichen Ursprung. Etymologisch lässt sich Ritus aus dem Sanskrit herleiten. Und da bedeutet es sowas wie Recht, Ordnung, Wahrheit, Brauch. Und das Interessante ist, dass man dort gesagt hat, es gibt einen großen Zusammenhang, das sind Rituale und da drinnen gibt es einzelne Elemente und die nennen wir Ritus. Also sozusagen einzelne Bausteine, die dafür sorgen, dass eine Ordnung Ordnung ist. Und die Gesamtordnung ist das Ritual. Was man auf alle Fälle damit sagen kann, ist, dass dieser Begriff und das, was damit bezeichnet wird, aus dem religiös-kultischen Bereich kommt. Es ist kein profanes Wort, sondern es ist ein immer schon religiös-kultisches Wort gewesen. Interessant ist, dass die lateinische Sprache das dann umgedreht hat. Als man bei uns das Ritual dann einführte in dem lateinischen Sprachraum und dann auch in die christliche Tradition, wurde das Gesamte, der Ritus, also auch über den Gottesdienst spricht man dann heute noch vom Ritus, katholischerseits oder in der Orthodoxie, im Protestantismus nicht so sehr, aber und darinnen befinden sich einzelne Rituale. Also da gibt es das Begrüßungsritual, da gibt es vielleicht das Abendmahl als Ritual und das Ganze ist der Ritus. So hat sich das über Jahrhunderte, ich überspringe ein bisschen, durchgehalten. Interessant wird dieser Begriff wieder für die wissenschaftliche Erforschung im 19. Jahrhundert. Hier, als Soziologie und Kulturwissenschaften, Ethnologie und Anthropologie entstehen, wird das Ritual als menschlicher Vollzug interessant. Er wurde dann stärker konzeptionalisiert, dieser Begriff. Es wurde zum Beispiel untersucht, wie sich Rituale von Mythen unterscheiden. Also Religionen vollziehen ja verschiedene Handlungen. Und was ist der Unterschied zwischen den mythischen Geschichten, die wir erzählen und dem, was wir damit verbinden und dem Ritualen, die wir durchführen? Und man hat festgestellt, dass Rituale Funktionen erfüllen. Man hat nicht mehr nur nach den Inhalten gefragt, sondern gesagt, was leisten eigentlich Rituale? Und hat wesentlich festgestellt, Rituale schaffen und bestätigen soziale Ordnung. Indem Gruppen, Gesellschaften Rituale durchführen, bestätigen und festigen sie soziale Ordnung. Das Paradebeispiel ist, was wir vorhin zum Teil hatten, die Überführung von Kindheit ins Erwachsenenwerden. Da haben fast alle Kulturen irgendwie ein Ritual der Initiation geschaffen. Und das bestätigt dann eine soziale Ordnung. Kind weniger wichtig, erwachsen wichtig und dann nochmal geschlechterspezifisch. In den dann 20. Jahrhundert wurden vermehrt auch säkulare Rituale betrachtet und betrachtet, wie Rituale in der Kommunikation vollzogen werden. Welche Rituale es in der Literatur gibt und im Sport, in Kunst und Politik. Also der Blick, wir schauen mal, was gibt es an Ritualen, hat sich immens erweitert. So wie sich eben die Wissenschaften erweitert haben, so überraschend ist es dann auch nicht. Sozialwissenschaften untersuchten das rituelle Handeln im Blick auf die Funktion für Gruppen und Gesellschaften. Und da haben sie dann wesentlich die Gruppenpädagogik, die so in den 1960er, 70er Jahren ja ganz groß geworden ist und bis heute relevant ist. Die identitätssteigernde Wirkung von Ritualen wurde untersucht. Also Menschen, die Rituale vollziehen, die festigen damit auch ihre Identität. Das, was für mich ritualisiertes Handeln ist, das gehört zu meinem Kern, wenn ich es innerlich mitverfolge. Es wurden macht- und hierarchiefestigende Aspekte untersucht oder auch Gesellschaften entlastende Funktionen. Beispiel aus der Bibel, das haben Sie vielleicht heute im Vortrag über das Judentum schon gehört, diese Sündenbock, die Sündenbock-Ritual, eine ganz gesellschaftlich entlastende Funktion. Wir kennen das noch im Fußball zum Beispiel. Dann wird eben der Trainer entlassen. Das bereinigt den ganzen Verein. Ist Quatsch, aber es funktioniert komischerweise trotzdem. Also da haben Sie Strukturanalogien. Sie kennen alle Sigmund Freud, Der hat sich mit Zwangsritualen auseinandergesetzt, als psychologische Krankheiten, diese berühmten Geschichten von der Frau, die immer ihre Hände wäscht, weil da irgendetwas in der Vergangenheit war, was ihr den Eindruck gab, ich muss mich säubern, ich bin beschmutzt worden. Auch das ein interessanter Blick der Wissenschaften. In den Kulturwissenschaften wurde und wird neben dem bewahrenden, stabilisierenden und dem identitätsstiftenden Aspekt von Ritualen für Einzelne und Gemeinschaften dann auch die kreative und die performative Seite entdeckt. Rituale entstehen neu. Menschen erfinden Rituale. Und da war natürlich die Nazizeit zum Beispiel ein ganz großer Katalysator, darauf zu schauen, wie man eben auch durch die Erfindung neuer Rituale Menschen beeinflussen kann. Aber das gibt es im Kleinen und im Großen natürlich auch an vielen anderen Stellen. Und die ästhetische Dimension von Ritualen wurde in den Blick genommen. Ich sage das deshalb auch, weil Sie vielleicht schon gleich mitdenken, was gibt es da alles für Anknüpfungspunkte in der Religionspädagogik? Die Begriffe, die ich gerade genannt habe, können Sie ja alle mehr oder weniger auch auf religionspädagogische Ansätze übertragen. Die Symboldidaktik findet natürlich in Ritualen sofort Anknüpfungspunkte. Die Hermeneutik findet ihre Anknüpfungspunkte. Der performative Religionsunterricht kann darin seine Anknüpfungspunkte finden. Also ich glaube, das macht Rituale auch so spannend für die religionspädagogische Bildung. Und Sie haben sofort Verknüpfung in andere Bereiche. Warum reden wir von Ritualen als Übergänge? Eventuell haben Sie das auch schon mal gehört. Passage, Riten und ihre religiösen Bezüge. Es gibt zwei Namen, die sind für die Ritualforschung sozusagen der Standard. Und der erste ist Arnold van Gennep. Der lebte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und der hat Rituale als Passageriten definiert. Der hat gesagt, wenn man alle Rituale, die ich als Ethnologe, der er war, so untersucht habe, dann stelle ich fest, am Ende geht es bei den meisten darum, irgendwie einen Übergang zu gestalten. Es gibt immer einen Status und die Rituale vollziehen, begeben sich in das Ritual und nach dem haben sie einen anderen Status. Sie sind gesichert, gefestigt, sie sind gereinigt, sie sind, was auch immer das sein kann, in einer anderen sozialen Ordnung wiedergefunden. Er sagt, eigentlich würde ich sagen, Rituale haben immer den Zweck, Passagen zu begehen, Übergänge zu begehen. Und das hat ungefähr 25 Jahre danach ein zweiter aufgenommen, Victor Turner. Interessanterweise in Charlottesville gestorben, habe ich heute gemerkt, ist ja gerade sehr in den Nachrichten der Ort, der sich dieser Beschreibung von van Gennep angeschlossen hat und gesagt hat, ich nenne das Übergangsrituale, nicht mehr Passageriten, sondern Übergangsrituale. Und er sagt, es gibt eine Hauptfunktion, die diese Übergangsrituale haben, nämlich sie können Sicherheit herstellen angesichts von Unsicherheit. Sie können Sicherheit herstellen angesichts von Unsicherheit. Und wir können uns das relativ einfach mit der Taufe vergegenwärtigen, glaube ich. Da passt es vom alten Verständnis der Taufe her noch rein. Die Unsicherheit, was mit meinem Heil ist, wird durch das Ritual der Taufe in die Sicherheit verwandelt, Kind Gottes zu sein. Schon ziemlich protestantisch, aber kann man so sehen, sozusagen. Und das finden Sie bei ganz vielen anderen Ritualen, die in Stammeskulturen wie in hochmodernen Gesellschaften sind, immer noch auch wieder. Und er sagt auch da diese drei Stadien. Er sagt, es gibt die Trennungsphase. Er beschreibt das natürlich an afrikanischen Stammeskulturen, da wird es besonders anschaulich, wo etwa Initiation von Jungen, die erstmal in die Natur geschickt werden, getrennt von ihrem Familien- und Stamm, dann befinden sie sich in einer Phase, und das nennt er, daher kommt der Begriff der Liminalität, also auf der Grenze. Sie sind auf der Schwelle, so die deutsche Übersetzung dann. Man weiß es nicht so ganz. Ne? Kommen sie wieder? Schaffen sie es, die drei Nächte? Und wenn sie dann wiederkommen, dann sind sie Männer und werden wieder integriert als Männer in diese neue Kultur, in die Stammeskultur. Also das so, da kommt diese Idee her, die dann übertragen wurde auf alle Rituale und bei uns vor allem auch auf Kasualien. Drei Phasen. Und das Interessante ist, er sagt, die Kraft, woher Rituale das entwickeln können und die Mittel, dass das gestaltet wird, dazu braucht es starke Symbole. Dazu braucht es starke Symbole, Gegenstände. Also wir können uns das vorstellen, Totems, Masken, bei uns Oblate und Kelch zum Beispiel. Starke Symbole, die eine klare Bedeutung haben für die, die sie anschauen, die deutlich über das, was die Materialiter sind, hinausweisen. Und in der Regel, sagt er, ist das Zweite, stiften sie damit Gemeinschaft. Alle, die dieses Ritual kennen und mit diesen Symbolen etwas anzufangen wissen, fühlen sich als Gemeinschaft verbunden. Damit haben sie identitätsstiftende und auch den Alltag überschreitende Funktionen. Vielleicht kennen Sie das nach Gottesdiensten auch. Also der Schlusssatz ist ja so oft, und jetzt geht zurück in die Welt. Ja, also so oder ähnlich sozusagen. Also diese Idee, das, was wir dort gemeinsam identitätsstiftend vollziehen, das trägt sich aus über diese Stunde hinweg, in den Alltag hinein. Und es überschreitet das, was wir im Alltag sonst erleben. Mit diesen Beschreibungsmustern hat man viele Rituale entdeckt und beschrieben, nicht nur in ethnologischer Perspektive. Ich bin sicher, auch Ihnen ist jetzt schon so manches eingefallen, was Sie damit verbinden können. Nun ist es so, wenn man sich fragt, aber wie entstehen neue Rituale? Wie kann ich auf das Performative, auf das, was da passiert, auf das Ästhetische schauen? Dann werden da durchaus auch Grenzen dieser Phasenstrukturen deutlich. Nicht jedes Ritual, was wir heute noch kennen und vollziehen, enthält alle drei Phasen. Ein Beispiel, finde ich, ist immer die kirchliche Trauung. Also in der Regel ist das nicht mehr verbunden mit Unsicherheit. Also die Ehe ist zwar irgendwie in unserer Gesellschaft nicht sicherer geworden, aber zu sagen, wenn zwei sich entscheiden, dass sie sich kirchlich trauen lassen wollen, dann tun sie das in der Regel nicht, weil sie sich unsicher fühlen und mit dem Ritual mehr Sicherheit hätten. Sondern da gibt es einfach einen neuen Status, den man nochmal feiert. Da hat es eine bestätigende Wirkung. Also da klappt das mit diesen drei Phasen nicht immer so ganz. Das hat manchmal auch was mit der Länge mit der Dauer, die Rituale in Kraft sind, zu tun. Man spricht auch in der Forschung von kalten und warmen Ritualen. Können Sie sich schnell vorstellen, kalte Rituale sind solche, die werden halt vollzogen, aber eigentlich verbindet damit keiner mehr was. Und so fühlen sie sich dann auch an. Und es gibt böse Zungen, die sagen, unsere Gottesdienste sind auch manchmal so. Und es gibt warme Rituale, wo man merkt, da ist eine Energie, da ist eine Kraft, da ist eine Bedeutung für die, die sie vollziehen. Religionstheoretisch, und das ist ja natürlich auch für die Kontexte hier interessant, bleiben diese Ansätze dennoch von hoher Relevanz, diese Fragen von was leisten Rituale, auch gerade mit Blick auf Sicherheit und Unsicherheit. Weil viele Religionsverständnisse heute ja genau das zu ihren zentralen Kriterien machen. Einer ist Martin Riesebrot, vor 10 Jahren ungefähr ist er mit diesem Buch relativ gut bekannt geworden, Kultus und Heilsversprechen. Und der sagt, wenn ich mir das anschaue, dann hat Religion vor allem die Funktion, in der Unsicherheit der Welt, in der Kontingenz, die wir erleben, also dem, dass wir nicht über alles herrschen können, dass wir dem ausgeliefert sind, auch was passiert, Sicherheit zu stiften, Vertrauen zu schaffen, eine Weltbeziehung zu stiften, die fundiert ist und Halt gibt. Und dafür braucht es, und das sagt er, wesentlich Rituale. Also Religion, die das soll, funktioniert nur über gute Rituale, die funktionieren. So kann ich Unordnung in die chaotische Welt bringen. Durch Wiederholung wird das wiederhergestellt und das vollzieht sich dann durch alle menschlichen Lebensbereiche hindurch. Und Religion dann deshalb, weil es Bezug nimmt auf eine über den Menschen stehende Kraft, in der Regel Gott genannt. Wobei er das auch im Buddhismus und so nachweist, dass diese Funktion überall auch durch Rituale abgestützt da ist. Und so kann man dann natürlich auch alte Rituale hinterfragen und neue entdecken oder auch alte wiederentdecken. Vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, sowas wie Beichte und Salbung ist im Protestantismus lange völlig vergessen gewesen und wird heute immer mehr angefragt. Ein Ritual, das Sie alle kennen und wo man erstaunt ist, mit welcher Intensität das an Bedeutung zunimmt, ist der Schulanfangsgottesdienst. Also ich glaube, da ist es eher die Unsicherheit der Eltern, die da sozusagen ritualhaft begleitet wird. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass das mittlerweile einer Konfirmation gleich ist, was das Ausmaß, das Fest und so weiter angeht. Also es entstehen auch neue, ganz neue Formen, Trennungsrituale, Rituale zum Übergang in den Ruhestand, bis hin zu digitalen Trauerportalen, da kriegen Sie vielleicht morgen ein bisschen was drüber zu hören. Also auch neue Medien für Rituale, die da entstehen. Weil wir ja in der Religionspädagogik und in Locum sind, natürlich noch ein paar Worte auch zum Biblischen, weil Sie wahrscheinlich über das Jüdische schon vieles gehört haben von dem. Natürlich haben die Theologen immer wieder und intensiv, auch weil es dort herkommt, über Rituale nachgedacht. Die Religion Israels, so wie wir sie aus dem Alten Testament heraus kennenlernen dürfen, ebenso wie die Religionen der altorientalischen Welt dort, sind Kultreligionen. Sie sind bestimmt von Ritualen. Rituale haben das Religiöse und das heißt immer auch das soziale Leben bestimmt. Das war nicht so zu trennen, wie man das bei uns heute kann, ist klar. Und da gibt es eine hohe Zahl von Ritualen mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Raum und Zeit wurden strukturiert. Es gab, schon erwähnt, die Elimination, also die Schuld wurde weggetragen durch den Sündenbock, Levitikus 16. Es werden Intronisations- und Einführungsrituale beschrieben. Aaron zum Beispiel in Levitikus 8, der König Salomo in 1. Könige 2. Ganz viele Rituale drehen sich um Reinheit und Unreinheit. Auch Opferkult und natürlich der Tempel als zentraler Ort für Rituale. Aber es gibt auch ortsungebundene Heilungs- und Reinigungsrituale. Elisha und Gehasi zum Beispiel, eine Geschichte, wo das schön anschaulich wird. Es gibt Rituale rund um Trauer. Sie alle kennen den Hiob, der seine Kleidung zerreißt, die Haare schert, Asche aufs Haupt macht. Bußrituale wie das Fasten und natürlich Rituale im Rahmen der großen Feste, nur Pascha-Fest zum Beispiel mit dem Blut am Türbalken. Auch das entstehende Christentum sah sich natürlich vor der Aufgabe, die Rituale, die sie nun vorgefunden haben, im jüdischen wie dann auch in der heidnischen Umwelt, auszuwählen und für sich zu gestalten und auch theologisch zu füllen. Und da denken wir zuerst an das Abendmahl, die Einsetzung und das, was dazu geschrieben wurde, interessanterweise ja schon in den Evangelien und bei Paulus unterschiedlich gedeutet. Und dann die Taufe. Und die Taufe ist interessant, weil die Funktion geändert wird. Es ist nicht mehr das Bußritual, wie es noch bei Johannes war, sondern im Urchristentum wird es zum Bekehrungsritual. Und damit zum sozusagen Zugehörigkeitsritual zum Christentum. Das hat Paulus dann argumentiert. Da ist die Taufe tatsächlich ein Passageritus mit der klaren Grenze unter Wasser. Vorher war ich kein Christ, Taufe, danach bin ich Christ. Ha? Ach, darf ich ja nicht. Schneiden. Ein Wort noch zur Dogmatik. Interessanterweise, in der Dogmatik wird der Begriff Ritual meistens kontrovers theologisch benutzt. Das heißt insbesondere in Auseinandersetzung gegen den Katholizismus. Weil den wirft man Ritualismus vor. Noch Paul Tillich hat gesagt, dass Ritualisierung die spezifisch katholische Form der Profanisierung des Heiligen sei. Also wir sind noch nicht so lange her. Diese Sicht resultiert aus dem reformatorischen Erbe, Confessio Augustana 7, wo deutlich steht, Rituale als Ordnung und Zeremonien gehören zu den Adiaphora. Rituale sind nicht wichtig, heilsentscheidend ist anderes. Und insofern ist das theologiegeschichtlich, dogmengeschichtlich lange kein Phänomen gewesen, um was man sich kümmern musste, um Rituale. Die Auswirkungen haben sie noch heute im Streit zum Beispiel um die Kasualien. Also die praktischen Theologen, die sagen, die sind ganz besonders wichtig, weil sie nah bei den Menschen sind. Und deshalb sind das Rituale, die wir vollziehen müssen. Und so manche Dogmatiker, die da ihre Probleme mit haben, weil sie sehen, dass dort eventuell die Inhalte verwässert werden und das Wesentliche, worum es geht, doch da nicht mehr deutlich wird. Sehr pointiert, aber zu sagen, man merkt, glaube ich, ein bisschen noch diese Entwicklung an solchen Stellen. Deshalb ist es interessant, dass sich die Bedeutung von Ritualen zumindest in der praktischen Theologie doch deutlich geändert hat, ohne natürlich diese Spitze nehmen zu wollen, dass unser Glaube nicht durch Rituale gesichert wird. Auch das will ich nicht behaupten. Praktisch-theologisch und religionspädagogisch sind die kulturwissenschaftlichen Ritualtheorien, insbesondere im Blick auf die Kasualien, wie gesagt, relevant geworden, die als Übergangsritus beschrieben werden und Biografiebegleitung leisten sollen. Man spricht deshalb ja auch von der Kasualkirche mittlerweile. Also die Frage, wie können wir heute noch Kirche sein, wird von vielen auf das fokussiert sagen, Kasualkirche sein, nah bei den Menschen sein, in den Situationen, wo sie uns brauchen. Zugleich sagt man dann aber, ob das dann mit dem Übergangsritus noch so stimmt. Ob dieses theoretische Modell uns da noch viel hilft in dieser postmodernen Gesellschaft, in der wir leben, das ist doch unklar. Weil geht es nicht viel mehr als ums Stabilisieren, auch mal ums kreative Neuwerden, um Neues schaffen. Und viele Unterrichtsformen, die ich zumindest aus der Konfirmandenarbeit kenne, gehen ja auch genau darauf hin. Zu sagen, was sind denn eure Füllungen? Wie würdet ihr dieses und jenes Glaubensbekenntnis formulieren? Wie würdet ihr Abendmahl miteinander feiern? Also neben dem Kennenlernen dessen, wie es war, auch die Frage, wie würde es denn für euch wieder lebendig werden? Das auf alle Fälle, finde ich, macht deutlich, wie wichtig auch hier die Reflexion ist darüber und die religionspädagogische Auseinandersetzung im Unterricht an verschiedenen Stellen. Zum Schluss, und dann bin ich auch fertig, Rituale im Jugendalter. Ich habe schon das Buch Wandert rum von Sarah Demrich, die religionspsychologisch-theologisch mal eine Untersuchung gemacht hat unter ostdeutschen Jugendlichen. Sie hat gesagt, ich will mal bewusst ostdeutsche Jugendliche nehmen, weil immer diese These im Raum ist sozusagen, wer familiär sozialisiert wird, der kriegt das schon mit. Aber was ist denn mit denen, die nicht mehr familiär sozialisiert werden? Und sie fragt dabei ganz bewusst nicht nach kollektiven Erfahrungen, Gruppenerfahrungen, sondern interessiert sich für persönliche Rituale. Gerade bei denen, die eben nicht religiös sozialisiert sind. Aber, und das stellt sie als erstes fest, die in einem hohen Maße persönliche Rituale feiern, gestalten, für sich selbst vollziehen. Und die Definition, wie sie das beschreibt, was das sein soll, ein persönliches Ritual, sehen Sie da. Es ist eine nicht kollektive Handlung, welche sich durch formell strukturierte und kontrastschaffende Eigenschaften auszeichnet. Also die deutlich im Kontrast stehen zu dem, was wir sonst machen. Die erkennbar sind, dass es jetzt hier nicht mein alltägliches, sondern das ist eine besondere Handlung. Sie erforscht, welche Arten von Ritualen zu finden sind und inwiefern hier im Anschluss an Riesebrots Religionstheorie, habe ich vorhin drüber gesprochen, religiöse Erfahrungen integriert sind, die so einen Bezug auch zu übermenschlichen Mächten machen. Und für sie ist der Ausgangspunkt, dass Rituale, wenn sie vollzogen werden, denen, die sie vollziehen, die Möglichkeit geben, stärker über sich selbst zu reflektieren, also sich auch in Abstand zu sich selbst zu bringen, sich selbst zu betrachten. Das heißt jetzt nicht unbedingt sozusagen in hohem kognitiven Sinne, aber eben einfach Abstand kriegen und sich selbst beobachten zu können. Das passiert in den Ritualen. Und dass sie damit der Identitätsentwicklung dienen, weil ich mir über mich selbst bewusst werde, und auch der Regulation von Emotionen. Weil es mir hilft, mit Angst umzugehen, vielleicht aber auch mit Freude, mit Einsamkeit. Also ich kann die intensiven Emotionen, die dann gerade bei Jugendlichen in der Pubertät da sind, durch solche Rituale regulieren, sagt sie. Sie sind damit Hilfsmittel zur Bewältigung der besonderen Herausforderungen dieser adolescenten Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Und das Spannende ist, sie hat da auch nochmal, fand ich wirklich interessant, das ist auch mittlerweile neuronal untersucht worden, sagt sie, das korrespondiert, dass Jugendliche, vor allem Jugendliche und noch nicht Kinder, mit Ritualen so viel für sich selbst anfangen können, damit, dass sie präfrontal gereift sind, also im Hirn jetzt einen Reifegrad haben, der ihnen hilft, Rituale, ich zitiere mal, nachzuahmen, selbstständig durchzuführen und sie zu verstehen. Und deshalb betrachtet sie Rituale im Jugendalter als besonders wichtig. Und das belegt sie wiederum mit ihrer Studie dahingehend, dass sie feststellt, wie lernen denn Jugendliche Rituale, und erstaunt ist, dass sie es nicht über Modelllernen tun, wie es oft noch pädagogisch empfohlen wird, macht es vor und dann machen die es nach, sondern über Einsicht. dass sie verstehen, warum ein solches Ritual Sinn macht für sie. Das passt natürlich im ostdeutschen Kontext nochmal mehr, weil da sozusagen diese Fragen von Religion alle einer ganz starken kognitiven Bewertung unterzogen werden. Aber interessant fand ich einfach, dass sie sagt, das hat sogar was mit dem Gehirn und dem Wachstum zu tun in dieser Phase der Jugendlichen. Also zwei Lernwege sind die wesentlichen, sagt sie. Natürlich ist religiöse Sozialisation in der Familie nach wie vor wichtig und richtig. Aber da, wo sie nicht stattfindet, vor allem, da lernen die Jugendlichen Rituale für sich selbst kennen und entwickeln sie durch Try and Error. Sie machen einfach irgendwas und merken, was wirkt. Oder durch Einsicht tatsächlich. Auch das ist natürlich eine Vorlage für einen reflektierten Religionsunterricht, sich mit Ritualen sozusagen auf der kognitiven Ebene in der Weise nochmal auch auseinanderzusetzen. Das finde ich deshalb auch nochmal besonders interessant, weil sich ja die Glaubensinhalte zugleich massiv ändern. Also der Kinderglaube wird abgelegt, mit diesen Instanzen will man nicht mehr so viel zu tun haben. Zum Kindergottesdienst, wenn man da eventuell hinging, geht man auf keinen Fall mehr, ist klar. Also das passt in diese Lebensphase so ein bisschen rein. Und die Studie zeigt deutlich, da kann es dann sein, dass Jugendliche auch religiöse Inhalte integrieren, wenn sie damit in Kontakt kommen, muss aber nicht, ohne dass damit die Wirkung gleich schlechter sein müsste. Was sie allerdings zugleich feststellt ist, das gibt Jugendliche, die machen nicht religiöse Rituale, also die haben nicht diese höheren Mächte sozusagen. Und welche, die machen religiöse Rituale. Und die religiöse Rituale mit höheren Mächten verbinden, die erleben vor allem ihre Emotionen intensiver in diesen Ritualen. Also die erleben eine höhere Intensität ihrer Emotionen, allerdings auch in beide Richtungen. Also sowohl positiv und hilfreich, wie auch negativ und nicht hilfreich. Das hängt dann viel an Gottesbildern und solchen Vorstellungen von dämonischen Mächten und so weiter. Fand ich ganz interessante Erkenntnisse aus dieser Studie. Ich glaube, in all dem wird deutlich, dass Rituale ein interessantes und zentrales Thema für die Pädagogik und die Religionspädagogik sind. Und ich hoffe, dass ich mit den paar Schlaglichtern Ihnen das ein oder andere damit habe zeigen können. Ich habe versucht, das kurz nochmal zusammenzufassen. Und dann ist auch wirklich Schluss. Rituale sind von Beginn an Teil des Menschen und seiner Geschichte in wesentlichen Fragen des Weltverstehens und Weltgestaltens. Gegenüber Routinen haben Rituale besondere Charakteristika, Symbole, Deutungen, Traditionen. Rituale erfüllen unterschiedliche Funktionen für die Einzelnen wie Gruppen und Gemeinschaften, Stabilisierung, Entlastung, gemeinschaftsstiftend, selbst transzendierend. Religiöse Rituale dienen vor allem dem Umgang mit Unsicherheit in Übergangssituationen und zeigen dabei aufgrund ihrer transzendierenden Charakteristika besondere Wirkung, die aber auch ambivalent sein kann. Besonders für Jugendliche sind Rituale interessant und können wichtig sein, da sie identitätsstiftend und emotionsregulierend wirken können. Reflexion von und Arbeit mit Ritualen ist deshalb gerade für die und in der Religionspädagogik spannend. Und jetzt hätte ich ein paar Anregungen zum Gespräch. Und jetzt mache ich das aus.